Lao bedeutet alt. Zi bedeutet Kind, aber auch Philosoph, auch Lehrer. Seltsame Verbindung, aber das ist so. Also, ich könnte dann sagen, es heißt so viel wie der alte Philosoph, der alte Meister. Und das ist kein Personenname.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir beschäftigen uns in dieser Folge weiter mit antiker chinesischer Philosophie und heute mit einem Denker und seinem Werk, von dem ihr mit Sicherheit schon gehört habt. Es geht um Laozi und das Dao De Jing und ich spreche darüber wieder mit Reinhard Simon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Eichler.
Herr Simon, wir haben ja schon mal gesprochen zusammen über das I Ching. Sie sind Sinologe und eins Ihrer Hauptgebiete ist aber eigentlich Laozi. Das Dao De Jing haben Sie selber auch übersetzt. Wie kam eigentlich Ihr Interesse für diesen Text?
Also das geht sehr weit zurück zu den Anfängen meines Sinologiestudiums. Professor Zhang Zhongdong, wie der Name sagt, ein chinesischer Gelehrter, hat uns mit Laozi, ich muss sagen, konfrontiert. Und es war alles so fremdartig und in gewisser Weise ja auch verstörend mit diesen altchinesischen sehr reduzierten Aussagen konfrontiert zu werden, sodass mich das eigentlich dann, abgesehen von diesem kurzen und anfänglichen Seminar, immer weiter interessiert hat. Und als ich dann später selbst lehrte in Lehraufträgen, habe ich dann diesen Text benutzt und mit jungen Studentinnen und Studenten gelesen. Und so mich dann immer intensiver damit beschäftigt. Und ja, irgendwann war dann alles übersetzt. Und dann gab es eben meinen Verlagskontakt und die Bitte, das zu kommentieren, alles zu kommentieren, was ich dann getan habe. Also die Beschäftigung war sozusagen kumulativ.
Bei Reklam ist das erschienen, ne? Über Ihre Übersetzung und
Das ist
Kommentierung.
bei Reklam, ja. Damit hat dann eigentlich meine Übersetzungstätigkeit auch angefangen. Das war dann der 2009, der erste Gesamttext, den ich so. Ich habe natürlich vorher auch schon übersetzt, aber von den klassischen Dingen der erste größere Auftrag.
Vielleicht kommen wir mal genau zum Text oder was das für ein Text ist. Vielleicht fangen wir mit dem Autoren an, wenn es ihn denn wirklich gegeben hat. Wer ist denn Laozi gewesen?
Ich muss erst einmal diese beiden chinesischen Schriftzeichen übersetzen. Lao bedeutet alt. Zi bedeutet Kind, aber auch Philosoph, auch Lehrer. Seltsame Verbindung, aber das ist so. Also, ich könnte dann sagen, es heißt so viel wie der alte Philosoph, der alte Meister. Und das ist kein Personenname. Das hört man gleich. Das ist für das chinesische Lao als Personenname ist meines Wissens gar nicht üblich und kommt nicht vor. Also, das ist keine Person, sondern das ist ein angenommener Autor, weil man eben einen Autor benennen möchte. Und vor 221 vor Christus, vor Beginn christlicher Zeitrechnung, das heißt in der Qin-Zeit, gibt es kaum Literatur, die mit wirklichen Autoren zu verbinden ist. Das ist also typisch für die Zeit, für die frühe Zeit der chinesischen Philosophie oder chinesischen Literatur, dass man keine Person, keinen persönlichen Autor hat. Und dann ist es in dem Text so, dass keine Ortsnamen genannt werden, dass keine Personen genannt werden. Also es bleibt alles allgemein und ist nicht jetzt auf Realia bezogen, also auf Örtlichkeiten oder Gegenden in China und so weiter, sodass es in der Wissenschaft jetzt gilt oder ja weitgehend gilt, dass es ein in längerer Zeit entstandenes kollektives Werk ist und es keinen eigenen Autoren und keine Autorin gibt. Die Entstehungszeit ist wissenschaftlich heute von 375 vor Beginn christlicher Zeitrechnung bis etwa 100 Jahre weiter. Und man hat das eingeschränkt auf die 100 Jahre von 325, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, bis 270 vor Christus. Ja, also diese 100 Jahre sind der Zeitraum, in dem der Text wahrscheinlich seine Schriftform angenommen hat. Und es gibt einige Variationen, also einige Vorstufen des Textes, die darauf hinweisen, dass es immer wieder Redaktionen gab, immer wieder Veränderungen des Textes, bis der schließlich das, was wir Captus oder Receptus nennt, was 2000 Jahre dann überliefert worden ist, vorhanden war.
Also das weiß man tatsächlich auch, dass es verschiedene Versionen gab, was dann auf dieses Kollektivistische hindeutet.
Also diese Vorstufen oder ja, Vorstufen muss man sagen, sind gefunden worden, archäologisch in Mawantwe. Da hat man ein Grab ausgegraben, das sehr viele Texte auf Seide geschrieben enthielt, darunter auch eben diesen Text. Und zwei Texte, die sich auch dann leicht unterscheiden, Mawantwe A und Mawantwe B. Und es gibt noch einen weiteren archäologisch gefundenen Text. Und die unterscheiden sich von dem Textus Receptus, der dann später, 2000 Jahre lang, der klassische Text wurde, beträchtlich. Also in der Anordnung mindestens. Also in Mawantwe A zum Beispiel wird zuerst über Da und dann über Dao gesprochen. Also der Text ist gedreht sozusagen und später verändert worden. Und es gibt natürlich dann in den einzelnen Texten dann auch wirklich sprachliche Unterschiede. Und das war eine große, wie soll ich sagen, hatte einen großen Einfluss auf die Übersetzung natürlich. Ich habe das auch gemacht. Man nimmt diese Texte dann als Referenzmaterial und kann Entscheidungen treffen. Also das ist ein sehr bedeutender Fund. Das ist alles publiziert. Und diese Texte sind auch jetzt eigenständig auch übersetzt worden von einem amerikanischen Sinologen Hendrix. Der hat das sehr genau übersetzt. Und damit muss man natürlich arbeiten, wenn man den überlieferten Text dann übersetzt.
Wenn also diese Figur des Laozi nur eine Konstruktion dann quasi ist, was ist denn dann trotzdem oder was wurde über diese Konstruktion überliefert? Also was hat man sich vorgestellt, was das für eine Person war?
Also es ist ja dann später, so ab 200 nach christlicher Zeitrechnung, die Religion des Daoismus entstanden. Und da hat man ihn deifiziert, also man hat ihn ja zu einem Gott, Lao Jun, gemacht. Er gehört zu den drei Reinen, also drei höchste Götter des religiösen Daoismus. Und da stellt man sich so als einen alten, weisen Mann vor. Da gibt es diese schöne Legende, dass er aus Unzufriedenheit mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen aus dem Reich ausgewandert sei nach Indien. Das kennt man alles. Da gibt es ja eine schöne Fassung von Bertolt Brecht dazu. Und das alles ist legendär. Und die gesamte Gestalt des alten Weisen, der jetzt am Pass seinen Text abgibt, weil der Passwächter ihn darum bittet und ihn, wie Brecht das so schön schreibt, eben für ein gutes Essen und für die Übernachtung und so weiter, dort eben seinen Text aufschreibt und übergibt. Das sind schöne Legenden, aber das hat nichts mit der Realität zu tun.
Dieser Text jetzt selbst, Sie haben das gerade schon gesagt, dass da quasi keine Personen, keine Ortsnamen vorkommen. Das fand ich jetzt auch ein bisschen überraschend, als ich ihn gelesen habe, weil wir ja viel, zumindest so in der Geschichte der Philosophie, viele frühe Texte, so ganz, ganz frühe Texte, oft so in Dialogform haben. Also die Gespräche des Konfuzius zum Beispiel, da spricht dann Konfuzius mit anderen und dann natürlich bei Platon ist es so, aber auch Homers Odyssee ist in Versform und so weiter und viele auch ja Dialoge. Ist das was Besonderes für das antike China, dass dieser Text wirklich so in diesen fast Aphorismen oder Gedanken geschrieben ist?
Ja, Es gibt eine These eines japanischen Gelehrten, der für mich überzeugend gesagt hat, es gab in diesen frühen Gemeinschaften, vielleicht Dorfgemeinschaften, gab es ja dann wirklich ältere Menschen mit großer Lebenserfahrung, die sozusagen Lebensweisheiten, Sentenzen, ihre Lebenserfahrung in Aphorismen, wie Sie das gesagt haben, zusammengefasst haben, in Sprüchen zusammengefasst haben, dass man diese ganz individuellen und sehr thematisch auch sehr disparaten und eigentlich manchmal sogar widersprüchlichen Aussagen gesammelt hat und zu einem Text zusammengefügt hat. Das Überwölbende, das Verbindende ist dann ein Axiom, nämlich, dass es Dao gäbe, dass es eine vereinheitlichende Größe gäbe. Das vereinheitlicht, das fasst diese Sprüche zusammen. Und da muss eine Redaktion stattgefunden haben, die zu diesen verschiedenen individuellen Aussagen Dao hinzufügte. Das ist das Verbindende. Aber ganz wichtig, es gibt eine Aussage, Dao ist vor allen Gottheiten da. Also es ist nichts Religiöses, Dao ist keine religiöse Größe, ist keine Schöpfergottheit, ist nicht anthropomorph vorgestellt worden. Es ist der Versuch, wie Sie haben Griechenland, Plato angesprochen, also wie bei den Vorsokratikern eben einen abstrakten Begriff zu finden wie Logos oder Nous, der Geist oder das Wort, die überwölbend sozusagen als einheitbildende Begrifflichkeit dienen sollen. Und das ist im Chinesischen vergleichbar mit vorsokratischem Denken, Dao.
Ja, das fand ich total spannend, dass wir da verschiedene Teilbereiche der Philosophie eigentlich drin haben im Tao Te Ching. Also, dass es einerseits genau darum geht, was Sie jetzt gerade gesagt haben, also dieses Metaphysische eigentlich quasi, sich zu fragen, was ist der Urgrund, was ist das Höchste, was es gibt, und gleichzeitig ja auch, dass Tao etwas zu sein scheint, nachdem man dann auch leben kann. Also es hat dann irgendwie doch auch eine ethische, eine lebensweltliche Komponente. Was heißt denn vielleicht erstmal Tao Te Ching, und ja, was ist das für ein Begriff, Tao?
Tao bedeutet eigentlich der Weg. Und wenn man das Schriftzeichen jetzt etymologisch untersucht, also auf die Vorstufen des heutigen Zeichens zurückgeht, dann findet man ein Piktogramm, ein Logogramm, also ein Zeichen für ein Laut, für ein Wort, das den Kopf eines Hirsches zeigt, abbildet. Und gleichzeitig ein Weg. Das heißt, man hat den Begriff des Wildwechsels gemalt, geschrieben. Und aus Wildwechsel wurde dann allgemein Weg. Also man kann sich vorstellen, dass im Neolithikum oder so oder noch früher die Menschen ja auch die Wege, die sie vorfanden, und das sind Wege der Herden, der Tierherden, benutzt haben. Und dann eben diesen Begriff entwickelt haben. Das ist ein sehr archaischer Begriff. Das Interessante ist, dass das Wort Methode aus dem Altgriechischen Hodos enthält. Und Hodos heißt auf Griechisch Weg, Meta nach, also mit einer Zielrichtung. Methode bedeutet dann Griechisch, also der Weg auf ein Ziel hin. Und so bedeutet Dao im Konfuzianismus auch Methode. Aber der Daoismus hat es dabei belassen. Es ist nicht im Sinne von Methode verwendet, sondern es ist auch so ausgesagt, ein Begriff, ein versuchsweiser Begriff oder ein Arbeitsbegriff, vielleicht so modern gesagt, für etwas, was man nicht benennen kann. Das fängt ja so an. Dao ke Dao. Fei Chang Dao. Also, das ist eine Negation am Anfang. Dao, kann es ausgesagt werden, ist nicht das beständige Dao. Also, das ist ja auch seltsam. Der Kernbegriff ganz am Anfang wird so dargestellt, als fasse er das, was man sagen wolle, nicht. Und dann kann man natürlich sagen, ist das Philosophie? Denn wenn ich Philosophie betreibe, muss ich meine oder sollte ich meine Begriffe definieren, klar umreißen, bestimmen, eine Grenze ziehen, das heißt ja definieren, abgrenzen gegen anderes. Aber dieser Begriff ist nicht abgegrenzt. Das ist eine Totalität wird damit beschrieben. Und die Totalität ist die des Seins. Also alles, alle Unter, alles, was ist, alles, was existiert im Kosmos, gehört zu einer Einheit, bildet eine Einheit und kommt aus einem Ursprung, wie Sie gesagt haben, dem Urgrund des Seins. Und das nennt man dann Tao, die Mutter alles Seins. So drückt sich Lao Tzu aus. Man könnte es die Mutter alles Seins nennen.
Und aber auch, hat das auch ein, es hat schon auch einen hierarchischen, eine hierarchische Idee, oder? Also es gibt diese, irgendwo diese Zeile, dass quasi der Mensch, der Erde unterworfen ist, die Erde dem Himmel und der Himmel dann dem Dao. Ist da auch so eine, ist das auch eine Machtbeziehung? Also das Dao wirkt auch sich auf alles aus?
Ja, ich weiß nicht genau, ob ich von Hierarchie und Macht sprechen würde. Dao durchdringt alles, damit haben Sie recht. Und letztlich ist Dao, ja, vielleicht haben Sie auch recht, die mächtigste Größe. Das kann man vielleicht durchaus so sagen. Wobei interessant ist, dass es in Spruch 5, also ich beziehe mich immer auf die ja, auf den Textus Receptus, so wie er überliefert wurde, heißt am Anfang, Himmel und Erde sind nicht human, also sind nicht menschlich, haben keine Gefühle, nehmen keinen Anteil an uns, also auch der Himmel nicht. Sie nehmen die 10.000 Dinge, und 10.000 Dinge steht immer für alles, was ist. Sie nehmen alles, was ist, als Strohhunde. Was aber, das klingt sehr rätselhaft. Also wir leben als Menschen in einer Welt, die uns nicht freundlich gesonnen ist, sozusagen. Also die Natur kann feindlich sein, kann zerstörerisch sein. Das ist damit ausgedrückt. Und Strohhunde sind ja aus Stroh geflochtene Hunde, die man benutzt hat in Opferritualen und nach dem Ende des Opfers einfach entsorgt, weggeworfen, verbrannt, weggeworfen hat. Die waren nichts wert. Und ja, und das ist jetzt eine starke Aussage. Wir leben in einer Welt, es gibt keine metaphysische Größe, also Himmel oder was man damit verbinden könnte, wie die Konfuzianer das tun, der für uns sorgte oder sich um uns kümmerte. Aber die Erde, auf der wir leben, kümmert sich unmittelbar auch nicht. Das heißt, wir sind allein. Wir sind allein. Und das wirkt erst vielleicht bedrohlich. Aber andererseits auch, wir haben die Selbstständigkeit, unser Schicksal selbst zu bestimmen. Es ist auch etwas, ja, Autonomes dann damit gesagt. Wir sind nicht abhängig von einer metaphysischen Größe in unserer Existenz.
Aber auch nicht vom Dao.
Dao durchdringt uns, wir sind Teil des Dao, aber Dao ist jetzt keine, wie soll ich sagen, keine schützende oder ja, keine Größe, auf die man sich allein verlassen könnte. Es kommt schon auf uns, auf das menschliche Handeln selbst an, auf das autonome Handeln. Das kann man schon auch so sehen. Es ist die Grundlage. Warum existieren wir? Also diese Frage, warum gibt es überhaupt Leben? Warum gibt es das Sein? Was ist der Grund des Seins? Und dann gibt es dann die Antwort, das kommt alles aus Tao. Es gab mal ein Chaos, dann gibt es, die Kosmologie ist dann so, einen chaotischen Zustand, aus dem Tao sich bildet und dann diversifiziert in verschiedene Dinge, dann Yin und Yang und so weiter. Da nimmt man so andere Lehren hinein, aber ursprünglich ist Tao und alles Sein kommt aus Tao. Das ist dann jetzt Gesetz. Dann meint man, das sind axiomatische Annahmen natürlich. Die kann man bejahen oder beneinen, aber beweisen lässt sich das eh nicht. Dann hat man den Grund, warum benannt, sozusagen, und dann kann man überlegen, welche Handlungsmöglichkeiten hat eigentlich haben eigentlich die Wesen. Und da gibt es, da haben Sie recht, Sie haben das auch erwähnt, moralische, ethische Vorschläge. Eine wichtigste davon ist dieses Uwei. Uwei bedeutet so viel wie nicht einzugreifen oder nicht handeln. Das ist eine seltsame Formulierung an die Menschen, an die Herrscher, aber auch an die Individuen. Nicht zielgerichtet zu handeln, weil zielgerichtetes Handeln negative Wirkungen hat. So sieht der Daoismus das. Also nicht einzugreifen bedeutet, die autonomen Gegebenheiten, autos nomos, eigene Gesetze, eigene Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel in der Natur. Also ein Baum, eine Eiche wird eine Eiche, weil es eben einen genetischen Plan gibt, ein Gesetz, das im Samenkorn vorhanden ist, genau wie in der Mensch, beim Menschen. Und in diese Gesetze einzugreifen, in diese Struktur einzugreifen, die man natürlich nicht kannte, das ist jetzt moderne Interpretation, das bedeutet, etwas zu zerstören. Also das ist eine ziemlich radikale Haltung. Man verbindet ja mit Laozi so diesen weißen, einsamen Einsiedler, ja, Einsiedler, der in der Natur lebt, und die religiösen Daoisten dann später haben ihre Klöster dann auch in solche fernen Gebiete gelegt, auch in der Stadt, aber vor allem auch die Idee des Einsiedlers, der abgeschlossen von der Gesellschaft existiert, ist schon später dann ein daoistisches Leitbild. Und diese Figur zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Natur, mit der Natur, nicht gegen die Natur und vor allem nicht zerstörerisch existiert. Es ist, wenn Sie so wollen, da schon auch ein antizivilisatorischer Affekt da, dass man glaubt, die Eingriffe in die Natur, die ja notwendig sind, weil wir unsere Lebensgrundlage selbst herstellen müssen, sei zerstörerisch. Und wie ist dann Leben überhaupt möglich? Das steht nicht darin. Hier steht nur Uwei. Uwei ist das Nicht-Eingreifen. Das ist das, ja, Entscheidende. In Zhiran, und Zhiran, das sind auch nur zwei Wörter, bedeutet so viel selbst so sein, wie es vorgegeben ist, wie es ist. Also die bestehenden Gesetzmäßigkeiten nicht verändern. Atomspaltung zum Beispiel, jetzt ganz modern interpretiert, wäre dann von Übel, weil wir in bestehende Gesetzmäßigkeiten eingreifen, die Struktur eines Elementes, Uran, und das verändern, das zerstören. Das ist ja wirklich ein Zerfallsprozess. Wir sprechen vom Zerfall. Also wir haben uns ist klar, dass wir da etwas verändern und zerstören. Und wir wissen auch, wir haben es erfahren, die Menschheit hat es erfahren, dass diese Prozesse negative, äußerst destruktive Auswirkungen, Tschernobyl, Fukushima und andere haben können. Das ist ja nicht einfach nur Gerede, das hat sich bewahrheitet. Ja? Deswegen meine ich, dass diese Vorstellung, so schwierig sie ist, auch Grundlage ökologischen Denkens sein kann. Die Frage ist eben nur dann, was machen wir, um unser Leben zu erhalten? Wir brauchen ja industrielle Produktion vielleicht. Ist das nötig? Das ist nicht nur vielleicht nötig, es ist nötig. Wir müssen Felder bestellen und so weiter. Und dabei entstehen große Eingriffe in die natürliche Umgebung. Die Frage ist die der Limitation, ja, des Limes, der Grenzziehung. Wie weit kann man gehen? Wie weit ist es notwendig zu gehen? Und darüber spricht Laozi nicht. So weit denkt er nicht. Er sagt nicht, ihr müsst das beschränken. Aber das ist eigentlich die Konsequenz daraus. Darauf kommt man unwillkürlich, wenn man dieses Uwei, dieses Nicht-Eingreifen, die Forderung des Nicht-Eingreifens liest. Ein Zitat: Dao greift beständig nicht ein. Und doch ist da nichts, was es nicht bewirkt. Das ist der Spruch 37. Wird mehrmals wiederholt. Also das ist ein Kernbegriff. Dao ist keine aktive Kraft, sondern die Grundlage für die Autonomie der Lebensform, Und ein anderer Satz, 48, nicht eingreifen und doch gibt es nichts, das nicht vollzogen würde. Das ist schwierig und ein bisschen rätselhaft, aber das taoistische Denkweise ist dieses, sind diese antagonistischen, diese widersprüchlichen Positionen.
Ja, das war mir auch stark aufgefallen, diese Widersprüche, die die ganze Zeit im Text sind, was du schwach willst, mach stark, oder der
Ja.
Ursprung ist das Ziel, oder das Dao, Stärke ist die Schwäche.
Ja.
Woher kommt das, dass, also ein anderes Thema, was ganz stark ja im Dao De Jing irgendwie drin ist, ist das so Hochmut und Prahlerei und irgendwie sich für den großen Wissenden halten oder sowas, dass das immer was Negatives ist, sondern diese Zurückhaltung, die Stille, die Ruhe, dass das der richtige Weg ist. Was ja jetzt interessant ist, wenn das jetzt hier als Buch eines Weisen ja auch konstruiert ist. Woher kommt das? Warum nimmt das so einen starken Fokus ein in diesem Text?
Also meine Interpretation ist das sozusagen gesellschaftspolitisch oder wie auch immer soziologisch. In der Entstehungszeit des Tao Te Ching, in der Zhangguo-Zeit, also der Zeit der streitenden Reiche, das ist der chinesische Begriff für diese Zeit, gab es einen Bürgerkrieg in Permanenz. Also es gab keinen Einheitsstaat, aber die verschiedenen Teilstaaten haben gegeneinander um die Suprematie, um die Überlegenheit gekämpft. Militärisch. Mit allem, was das bedeutet. Mit den Mitteln der Destruktion. Und das ist die Erfahrung aller Menschen der Zeit. Und ich glaube, dass die Figuren, die dann eben handelten, die Personen, die handelten, also für die Menschen, die diese Texte verfasst haben, abschreckend waren. Wir können das nachvollziehen. Also, das ist unmittelbare Alltagserfahrung heute. Denken Sie nur an handelnde Personen heute, die mit Gewalt handeln und so. Vergleichsweise im kleineren Maßstab in einer anderen Zeit, mit anderen Mitteln, mit anderen Waffen und so weiter und so weiter. Das ist klar. Das ist vor über 2000 Jahren, aber im Kern vergleichbar. Die Menschen sind mit Gewalt des Staates konfrontiert. Die sind mit autokratischen Strukturen konfrontiert. Und das Tao Te Ching hat einen anarchistischen, einen Trend oder Aussagen, die man als Beginn des chinesischen Anarchismus, also der eines Zustandes, in dem es keine Herrschaft von Menschen über Menschen gibt, zu tun hat oder darauf hinausläuft. Wenn ich Ihnen so etwas vorlese, die Paläste sind sehr aufgeräumt, die Felder sind sehr überwuchert, die Kornspeicher sind leer, die Kleidung ist gemustert und bunt. Sie tragen scharfe Schwerter umgegürtet und haben an Speisen überreichlich. Gebrauchsgegenstände und Waren haben sie im Überfluss. Das heißt, Diebe geben den Ton an. Das ist wirklich nicht Dao. Das ist wirklich nicht der richtige Weg. Ja, also das ist so eine Stimme, die von unten sozusagen Gesellschaftskritik leistet an diesen autokratischen Strukturen. Oder die Aussagen über Krieg, also die sind so anrührend oder über Waffen. Zum Beispiel 46. Hat die Welt das Dao? Lässt man die Pferde mit Dung auf dem Rücken laufen? Hat die Welt das Dao nicht? Werden Militärrösser vor den Wallstätten gezüchtet? Ja, also sozusagen, wenn Sie es in die Moderne übertragen, im Krieg werden dann Automobile, also Lastwagen und so weiter benutzt, um Waffen und Zerstörungsmaterial und Soldaten zu transportieren. Aber in unserem zivilen Leben benutzen wir das, um, ich weiß nicht, an die Nordsee zu fahren oder weiß Gott was zu tun. Ja, also das ist so über 2000 Jahre jetzt versetzt. Ja, vielleicht dann wird die Metapher klar. Also es gibt so einen starken Affekt gegen den Krieg, gegen die Waffen und das ist beeindruckend und meines Erachtens oder meiner Vermutung nach kommt das eben aus der konkreten Erfahrung der Menschen in der Zeit der streitenden Reiche. Waffen sind keine Geräte des Glücks. Wer würde da nicht zustimmen? Was die 10.000 Wesen, also was alle Lebenden angeht, so hasst sie jedes. Wer daher das Tao hat, geht nicht mit ihnen um. Ja, eine Absage an Waffen vor 2000 Jahren. Und da kann man ja nur sagen, was hat sich eigentlich verändert? Was hat sich eigentlich, wie hat sich dieses Wissen, diese Haltung, hat sich jedenfalls nicht durchgesetzt, wie wir sehen. Ja? Aber das sind so für mich ganz, ganz starke Aussagen. Und ja, ich habe gesagt, das ist so disparat. Es gibt eben diese Gesellschaftskritik, es gibt die Kritik an gesellschaftlichen Strukturen, es gibt die Kritik am Krieg und überwölbt durch Dao. Ja, die Redakteure sagen dann, ja, also da werden jetzt alle zustimmen, dass man Waffen ablehnt. Selbst die Waffe, mit der man sich verteidigt, ist eine Destruktions, ist ein Mittel, um Destruktion anzurichten. Destruktion gegen Destruktion, das bedeutet Krieg. Egal wie man das jetzt ethisch und moralisch einschätzt, was jetzt gerechtfertigt wäre oder nicht. Abgesehen davon, das sind Mittel der Zerstörung. Immer. Und deswegen ist dieser Satz auch richtig. Waffen sind keine Geräte des Glücks. Auch die Waffen, mit denen ich verteidige, sind keine Geräte des Glücks. Und dann, die Redaktion sagt dann, wer daher das Tao hat, geht nicht mit ihnen um.
Und gleichzeitig, ja,
Nein, sagen Sie.
gleichzeitig lehrt das Tao Te Ching ja aber auch nicht den Aufstand jetzt gegen die Obrigkeit. Also es gibt ja auch Passagen, in denen schon so anklingt, dass man ein guter Bürger und ein guter Untertan auch sein soll, oder?
Ja, haben Sie recht. Das stimmt. Es ist kein Aufruf zur Rebellion da zu finden. Aber es ist ja vielleicht dann doch, wie soll ich sagen, ein Element, das etwas wie eine der Herrschaft gegenüber kritische Haltung mittragen kann. Ja, also man geht, der Spruch 80, der ist für mich ja auch ein bisschen sehr schwierig, weil der genau von der Warte des Herrschenden ausgesprochen ist und eine Utopie formuliert von Seiten des Herrschers. Also da geht man so, wie soll ich sagen, einschränkend mit den Menschen um. Man sagt, man soll die Bevölkerung klein halten, man soll die Mobilität einschränken. Obwohl das Volk, Boote und Wagen hat, gäbe es nichts, wozu sie bestiegen werden müssten. Also bleib mal schön an deinem Ort, ja. Dann, und das für mich Merkwürdigste ist, dieser Text, den nennt man auch den 5000-Zeichen-Text. Das stimmt jetzt die Zahl absolut nicht ganz, aber ungefähr. Also, das ist ein mit der chinesischen Schrift, mit der wunderbaren Schrift geschriebener Text. Aber hier steht plötzlich, man lasse es, das Volk, wieder Schnüre knoten und sie als Dokumente benutzen. Das ist eine primäre Form der Schrift. Ja, vermutlich auch in China vorhanden, wie viel später bei den Inkas. Und es gibt viele Belege dafür, die Kipu. Das kennt man vielleicht, das ist so eine Methode im präkolumbianischen Südamerika, Informationen festzuhalten. Man kann eben mit dieser Knotenschrift, ich nenne das mal so, Informationen speichern. Und da fordert man jetzt auf, dass Menschen diese Vorstufe dieser wunderbaren chinesischen Schrift benutzen sollten, obwohl das Buch doch selbst in Chinesisch geschrieben worden ist, das ist sehr, sehr merkwürdig und sehr, sehr, ja, auch verstörend. Also, man lasse ihm, dem Volk, die Speisen munden, also gut essen, lasse es angenehme Kleidung tragen, ja, auch gut, halte seine Wohnstätten friedlich, auch gut, Sicherheit, Sicherheit, das wird jetzt, halt jetzt ja auch durch unser Land und gestalte seine Gewohnheiten als freudevolle, also ab und zu mal Feste und so weiter. Und dann Nachbargemeinschaften könnten sich gegenseitig sehen. Die Laute der Hühner und Hunde, und das ist dann ein Topos in der chinesischen Literatur geworden, könnten sie wechselseitig hören. Doch das Volk sollte bis ins Alter und bis zum Tod keinen Umgang miteinander haben. Also so eine unglaublich reduktionistische Utopie, die vielleicht noch erfahrene oder tradierte, sehr archaische Zustände einer spätneolithischen Dorfgemeinschaft überträgt auf eine Gesellschaft. So ein in die Vergangenheit verlegtes, verlorenes Paradies, das hier zur Utopie wird. Ja? Also gesellschaftlich, was die Politik angeht, sehr reduktionistisch. Und es sind 2000 Jahre, es sind mehr als 2000 Jahre. Es ist ein uralter Text. Aber wenn Sie sich die Verhältnisse von 1966 bis 1976, die sogenannte Kulturrevolution in China, anschauen, dann finden Sie solche Dinge wieder. Also, dass ich meine, dass das so subkutan, so in der geistigen Tradition Chinas durchaus vorhanden war und vielleicht gar vorhanden ist. Aber dieser reduktionistische Teil, was die Gesellschaft angeht, und dieser Anti-Intellektualismus, den man dort auch spüren kann, in 80, also nicht überall, aber in diesem Spruch, der ist, ja, der ist fragwürdig.
Sie haben ja schon, oder wir haben schon darüber gesprochen, dass Dao, woher kommt das eigentlich? Oder ne, dass es als Urgrund und als eine Sache, die in allen Dingen auch drin ist, die alle Dinge durchfließt, existiert. Bei den Vorsokratikern ist es ja auch so, haben Sie auch schon angesprochen, in der griechischen Antike, dass man auch so einen Urgrund ja sucht und so eine ähnliche, also weil ich habe mich gerade gefragt, warum ist das eigentlich so, dass man sagt, der Urgrund für alles durchfließt auch alles? Das klingt ja erst aus heutiger Sicht jetzt nicht vielleicht so naheliegend. Also wenn wir sagen, die Welt ist im Urknall oder so entstanden, dann würden wir vielleicht nicht direkt sagen, deswegen durchfließt auch etwas, was da ist, jetzt alles, außer natürlich, dass alles aus Atomen besteht. Sowas könnte man natürlich auch heutzutage sagen. So ist es ja dann auch bei den Vorsokratikern gewesen, dass man dann sagt, also so sucht, was ist der Urgrund für alles, zum Beispiel das Wasser. Und dann merkt man ja, Dinge bestehen irgendwie aus Wasser. Wasser ernährt die Lebewesen, also sagt Thales dann alles, das Wasser ist irgendwie der Urgrund. Dann gibt es noch andere Gründe. Beim Dao ist ja so interessant, dass es nicht, also im Gegensatz zu dem bei den Vorsokratikern, nicht etwas ist, das es tatsächlich gibt in der Welt. Also es ist nicht Wasser, Feuer, Wind, sondern es ist eben diese Leerstelle dann tatsächlich. Ist es deswegen auch so einflussreich, weil das Dao eben nur das Dao ist, also immer dann auch so für sich selbst steht?
Ja, Sie haben das Wort leer be benutzt. Und in diesem daoistischen Antagonismus wird Dao auch immer mit der großen Leere, also
Mit Doppel-E, ja.
mit Doppel-E, verwendet, die aber übervoll ist, weil sie ja alles umfasst. Also Sie haben das sehr gut beschrieben. Das ist nicht diese konkrete Vorstellung, Feuer, alles kommt aus dem Feuer, bei einer vorsokratischen Richtung oder bei einem der Vorsokratiker. Aber es ist so, in Spruch 42 wird das ganz gut dargestellt. Tao erzeugt das eine. Das ist das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe. Tao kommt aus dem Chaos und dann ist erstmal eine Einheit da. Das eine erzeugt das Zweifache, also die Einheit teilt sich auf. Was auch immer das Zweifache jetzt ist, Dao und Nicht-Dao oder Dao und seine Manifestationen vielleicht. Das Zweifache erzeugt das Dreifache, darüber gibt es viel Nachdenken. Jedenfalls ist es keine Dualität, sondern eine Trinität. Es sind drei. Und dann das Dreifache erzeugt alle Dinge. Also am Anfang, also alla onta, alles dessen, was da ist, steht Dao. Und jetzt geht es weiter. Die 10.000 Dinge, also alle Dinge, stützen sich auf ihn, das, wenn man so will, weibliche Prinzip ihn, und tragen Yang, wenn man so will, das männliche Prinzip in sich. Also man nimmt den chinesischen Dualismus jetzt hinein. Dao hat die Dinge kommen alle aus Dao, also alles, was da ist, kommt aus Dao, aber hat dann, Dao ist jetzt in allen Dingen vorhanden, aber diversifiziert in, ja, wie soll ich das nennen? Zwei Elemente, zwei Kräfte, zwei Größen, Yin und Yang. Und dann kommt noch ein drittes hinzu, das ist jetzt statisch, so eine statische Beschreibung. Aber wo ist eigentlich die Bewegung des Lebens? Das Leben bedeutet Bewegung, ja, Fluss. Wir sind in dem Fluss des Seins. Und das fehlt. Und dann kommt die hervorquellende, treibende Kraft Qi, bringt beide in Übereinstimmung. Und ja, also Qi, das ist ja fast in unsere Sprache übernommen, kennt man, damit kann man etwas verbinden. Aber was ist das denn eigentlich? Alles das sind Axiome, sind Setzungen. Also es ist einfach eine Setzung zu sagen, es gibt diese Kraft Qi. Und es ist weder naturwissenschaftlich, es ist einfach nicht zu belegen, naturwissenschaftlich, dass es so etwas gibt. Und viele Menschen sind davon überzeugt und ja, und es spielt eine gewisse Rolle. Es hat auch etwas mit unserem Exotismus zu tun, dass wir sagen, ja, da im Osten in China, da gibt es diese Kraft Qi. Aber für die Chinesen ist einfach wichtig, dass ein Element des Antriebs, der Bewegung hinzukommen muss, weil man natürlich weiß, dass Leben im Fluss sich befindet. Und dann hat man Dao so operationalisiert, also in Stufen ist, was das Dreifache jetzt ist, darüber gibt es viele Diskussionen, das ist unklar, das wird auch nicht weiter aufgelöst. Jedenfalls teilt sich Dao und die Operationalisierung bedeutet dann, dass in allem Yin und Yang da ist und dann, wenn Sie an Feng Shui denken und so weiter, das wird ja bei uns auch ausgemünzt und so, aber lassen wir das mal so, diese Trivialisierung. Aber Yin und Yang durchströmen alles. Überall ist Yin und Yang vorhanden. Und das spielt für die chinesische Medizin also für die traditionelle Medizin eine große Rolle. Das ist die Grundlage der Medizin Qi, der Qi-Fluss im Körper und so weiter. Und das ist eine Konkretion, das sind konkrete Formen des Dao oder Manifestationen des Dao. Weil wenn man sagt, Dao ist überall, das ist vielleicht zu allgemein und wie Sie richtig sagen, das dann irgendwie vielleicht dann auch in Frage stellen, ja, wie drückt sich das eigentlich aus? Und dann hat man das so abgestuft, oder dieser Spruch 42 hat es abgestuft. Das ist eine Stimme innerhalb des Textes, die vielleicht die Frage gestellt hat, die Sie auch gestellt haben, und dann sagt, ja, also Dao nimmt konkrete Formen an. Weil ganz, ganz sinnfällig und ganz einfach. Man hat ja so am Anfang vor vielleicht im Neolithikum, Ausgang des Neolithikums, Beginn der Bronzezeit oder noch früher, hat man doch gesehen, dass man die Welt kategorisieren kann. Es gibt eben nun mal in der damaligen Sicht, heute ist das ein bisschen anders, aber in der damaligen Sicht vielleicht zwei Geschlechter, weiblich und männlich. Es gibt Tag und Nacht. Und diese vermeintlichen Antagonismen in unserer Umwelt. Und wir können das natürlich naturwissenschaftlich jetzt ganz anders erklären und besser erklären, oder ich meine, ja, ich meine wirklich auch besser erklären, als damals möglich war. Und wenn man nun die erscheinende Welt, die Erscheinungen der Welt kategorisiert, dann kommt man auf diese zwei Dinge und die hat dieser Spruch 42, also einer dieser Denker oder Menschen, die da nachgedacht haben, hineingenommen. Das heißt, Dao ist in Form von Qi und Yin und Yang präsent in allem Sein, auch im Menschen.
Und es das heißt ja Dao De Jing und das De, also diese Tugend, dieses Erreichen des Dao, was ist das denn? Oder wie soll man das machen? Ist das hauptsächlich das Nichthandeln, Nicht-Tun oder gibt es da noch weitere Aspekte?
Ich habe das ja mit Wirkung übersetzt, mit Wirkung des Dao. Und wenn man jetzt nach diesen Grundsätzen, wenn man das so nennen möchte, wie Wu-Wei, nicht eingreifen oder das, was Sie gesagt haben, das Zurücknehmen des Ichs, des großen Ego, diese Bescheidenheit und das Zurücktreten, die Ausrichtung auf das Schwache. Wasser ist dann die Metapher dafür. Wasser ist schwach, aber das Stärkste, was es gibt in der Erfahrungswelt damals und bis heute.
Stimmt, Wasser ist jetzt zentral, ne, in dem Text auch.
Ja,
Also das
ist
ist so ein bisschen wie bei den
zentral.
Vorsokratikern, auch wenn man nicht sagt, Dao ist Wasser, aber Wasser taucht, oder kennt man wahrscheinlich auch so im Allgemeinen,
Ja.
ne, dass Wasser dafür steht.
Genau. Und auch das Weibliche übrigens, das eigentlich stark ist, ja. Also als schwach bezeichnet wird. Wir haben ja auch den unsäglichen Begriff des schwachen Geschlechtes immer noch, ja. Zum Beispiel Spruch 61, das Weibliche überwindet konstant, also dauernd, mittels Ruhe, mittels seiner Ruhe, in sich ruhen, das Männliche. Also da sieht man, das ist der einzige alte Text, der die Frau auch so oder das Weibliche so ehrenvoll oder so stark formuliert, ja. Ja, und Wasser, ja, das spielt eine große Rolle. Das, was Tao ist, ist der Fluss der 10.000 Dinge. Also Tao ist auch dieser konstante Fluss des Seins, die konstante Bewegung. Es gibt keine Konstanz in unserer Welt. Individuell nicht, man altert, man verändert sich von Millisekunde zu Millisekunde sozusagen. Und man kann das auch nicht irgendwie aufhalten. Also es gibt diesen Prozess, der anhält, seitdem es das Sein gibt. Und die einzige Konstanz ist, dass es diesen Prozess gibt. Das ist konstant. Und das ist im chinesischen Denken Dao. Das Konstante ist Dao, aber es drückt sich aus in diesem ständigen Fluss. Und das, ich meine, das ist vielleicht gar keine so großartige oder einzigartige Erkenntnis, aber irgendwann, das sind ja die ersten Formulierungen. Das ist der Beginn, so wie die Vorsokratiker, der Beginn des westlichen antiken Denkens sind. Die Orphiker noch vorher, vielleicht einige Sprüche, aber die Vorsokratiker gelten ja so als Beginn. Und das entspricht dann, Jaspers hat von der Achsenzeit gesprochen und hat diese Parallelität zwischen chinesischem Denken und den Vorsokratikern ja postuliert oder gesehen. Und ja, das ist vielleicht der Kern. Ich weiß nicht, ob Vorsokratiker so von, ja, es gibt ja diesen Spruch von Heraklit, ja, man steigt niemals in den gleichen Fluss, ja. Also, das ist ja vielleicht so schon ein bisschen
Genau,
trivial.
und Heraklit hatte das Feuer als Urgrund und auch in diesem ständigen im ständigen Wandel. Also da ist auf jeden Fall diese Parallele.
Ja, und ja, also das ist die Bedeutung des Textes, glaube ich, dass er zum ersten Mal diese Formulierungen, die ja so tentativ, würde ich fast, also so versuchsweise sind, das zu beschreiben, die Welt zu beschreiben, in der wir existieren, umfassend zu beschreiben, dokumentiert, enthält, schriftlich festgelegt hat.
Und nur noch mal kurz dazu zurück, also das, genau, es ist hauptsächlich das Nichthandeln ist das, was man macht. Es gibt nicht noch weitere Handlungsanweisungen in dem Text, doch.
Doch, es gibt noch eine, die für einen Philosophen merkwürdig sein mögen. Tritt man nicht vor die Tür, erkennt man das, was unter dem Himmel ist.
Stimmt, das habe ich auch mir unterstrichen, ja.
Also, Sie sitzen jetzt in Ihrem Arbeitsraum und Sie interessieren sich nicht für die Außenwelt. Schaut man nicht aus dem Fenster, erblickt man das Tao des Himmels. Je weiter man weggeht, desto weniger erkennt man. Das ist ja eine Absage an die Weltwahrnehmung. Das ist auch eine Eine, ja, wir, also zumindest im
An die
Nord.
Empirie auch eigentlich irgendwie.
Wie bitte?
An die Empirie ja dann
An
auch
die
irgendwie.
Empirie, genau. Und deswegen meine ich, dass das eine mystische Position ist. Das ist Mystik. Ich kann in mir selbst, in meinem Geist, indem ich Introspektion betreibe, indem ich in mich hinein horche und denke, die Welt erkennen. Also das ist ja im Grunde genommen eine Richtung hin auf religiöse Praktiken, auf Meditation zum Beispiel. Und das sind so die Punkte, an denen dann, ich habe mich immer gefragt, wie kann daraus denn wirklich diese bis heute bestehende, sehr farbige und manchmal auch sehr, ja, sehr, sehr merkwürdig wirkende, in ihren Ritualen merkwürdig wirkende Religion des Daoismus entstehen. Aber das sind die Punkte, dass man sagt, ja, also das ist doch Aufforderung oder ja, der Rat, Meditation zu betreiben, ja. Je weiter man weggeht, desto weniger erkennt man. Also das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wir diskutieren ja auch darüber, wie verwirrend sind eigentlich jetzt, ist der Überfluss an Informationen, der uns heute zur Verfügung
Ja.
steht und solche Dinge, ja. Und ja, die viel besprochenen, viel gescholtenen neuen Medien und so. Also welche Rolle haben die eigentlich? Und die Blasendinge, also Menschen befinden sich plötzlich in Blasen und nehmen die Welt nicht mehr richtig wahr und so weiter. Also eigentlich irgendwie ein Vorschlag, ja, in Ruhe zur Kontemplation. Und das gibt es
Ja.
ja auch in unserer Kultur immer noch, dass Menschen sich zurückziehen. Und ja, solche Ruhezeiten einlegen und
Ja, Achtsamkeit ist ja der Begriff heutzutage, der auch da irgendwie
Achtsamkeit.
benutzt wird. Und klar, das kann man natürlich auch als Kontemplation oder auch als Philosophie sehen. Wie ist das denn? Es heißt ja immer, dass Konfuzianismus, Buddhismus und Daoismus, so diese drei Lehren sind, die China maßgeblich geprägt wurden. Wir haben jetzt hier schon eine Folge zu Konfuzius gemacht, zu Buddha und dem Buddhismus auch. Mir scheint es jetzt so, aber Sie können das klarer umreißen, diese Unterschiede, dass es beim Konfuzianismus schon ja um das starke in der Gesellschaft sein eigentlich geht. Also wie verhält man sich in der Familie, als Bürger und so weiter und so fort? Wie kann diese Ordnung da sein? Beim Buddhismus geht es ja eigentlich darum, diese Welt und ihr Leiden irgendwann zu überwinden. Also alles ist dieses Leiden, auf das alles hinausläuft und eigentlich muss man das Ego und sich selbst überwinden. Es gleicht ja dann gefühlt dem Daoismus in diesem der Buddhismus, dass man nicht so stark auf dieses Ego also geht und auch diese sich zurückziehen und Stille und Meditation und so. Aber beim Daoismus habe ich jetzt das Gefühl, geht es nicht darum, die Welt zu überwinden, sondern es geht darum, eigentlich in dieser Welt zu sein und damit ja in Einklang dann irgendwie zu leben.
Genau, das haben Sie gut gesagt. Und es gibt so eine Grundannahme des Daoismus und die heißt, es bedarf keiner Vermodelung des Menschen, also sprich Erziehung, keiner Pädagogik. Es bedarf eigentlich keines strengen Moralgesetzes, das uns leitet. Der Konfuzianismus hat das aufgestellt, ja, mit dem Ren, mit dem Begriff der Menschlichkeit, der Humanität im Zentrum als ja wirklich großartige Grundlage des altchinesischen Humanismus. Und davon abgeleitet sekundäre Tugenden, Bruderliebe und Reziprozität und all diese Dinge. Aber all das ist überflüssig. Das bedeutet schon eine Modelung, eine Veränderung, einen Eingriff in die Struktur. Denn früher, als das Dao da herrschte, sozusagen, da kommen wir auf Ihr Wort Macht, da haben Sie dann vielleicht doch auch recht, als das eben präsent war in seiner Wirkung, bedurfte es dessen nicht. Es bedurfte der zivilisatorischen Überformung einer Gesellschaft nicht. Also für mich ist das immer klar. Wir brauchen das unbedingt. Wenn wir auf diese wenn wir auf Erziehung verzichten, wenn wir auf Bildung verzichten, wenn wir auf eine Vermittlung von Werten verzichten, dann bricht die Tünche der Zivilisation, jetzt ein bisschen provokativ gesagt, zusammen. Dann haben wir sowas wie Srebrenica zum Beispiel, ja. Warum kann das vor einigen Jahren, warum kann das wieder entstehen nach dem Holocaust, ja? Oder nehmen Sie den Holocaust selbst. Was ist da eigentlich passiert? Man spricht vom Zivilisationsbruch. Aber was bedeutet denn das? Eine ganze oder ein Großteil einer Gesellschaft, nicht jeder, aber ein Großteil der Gesellschaft, eine Mehrheit, ist abgerutscht und hat die Orientierung verloren. Und die Barbarei ermöglicht damit, ja, zumindest hingenommen. Und also, das ist ziemlich provokant, was der Daoismus da sagt. Er sagt, die Menschen, das ist ein Axiom. Das rohe Holz, das ist tatsächlich der Begriff, das unbearbeitete Holz, also nicht der Holzklotz, ja, so, sondern das unbearbeitete Holz. Das ist das Gute, das Unbearbeitete, das nicht menschlich Veränderte. Das ist im Kern gut. Das ist einfach sein Axiom. Und er meint, wenn wir da nicht eingreifen, und das war mal so, es war einfach mal so, das ist die Setzung des Daoismus, vielleicht ganz naiv, da war alles gut. Es gab keine Herrschaft, es gab keine Unterdrückung, es gab keinen Krieg. Ja, ja, das ist so naiv wie die Vorstellung unseres christlichen Paradieses vielleicht. Und dann 18 sagt zum Beispiel, Spruch 18, als das große Tao verging, gab es grundsätzliches Wohlwollen, das ist der konfuzianische Begriff, Ren, gab es Humanität und Angemessenheit, das ist Yi. Als Klugheit und geistige Beweglichkeit auftraten, da gab es die großen Falschheiten. Als die Sexbeziehungen in der Familie nicht mehr stimmig waren, also als das Miteinander in der Familie nicht mehr Naturwüchse gut war, da gab es die Liebespflicht, Xiao, der Kinder den Eltern gegenüber und Güte. Also damit, das ist ganz, ja, eine Ablehnung des konfuzianischen Wertesystems. Als es für den Staat verdunkelte, als es sich für den Staat verdunkelte und Wirrwarr entstand, Chaos, da gab es Loyalität, Dung. Das sind alles, das sind die Kernbegriffe des Konfuzianismus und Staatsbeamte. Also deswegen habe ich gesagt, wenn man schon gegen Staatsbeamte ist, es ist so die Vorstellung, es gibt die Möglichkeit eines herrschaftsfreien und hierarchiefreien menschlichen Lebens. Und das nennt man Anarchie. Das ist irgendwie eine Hoffnung oder ein Wunsch der Daoisten, klar, dass sich das in der Geschichte der chinesischen Autokratie, in der Geschichte des chinesischen Reiches bis 1911 nicht durchgesetzt hat, ja. Aber es ist da, es ist ein Strang im chinesischen Denken. Ja, und es wirkt vielleicht auch weiter, denn die Autokratie, die 2000 Jahre dauert, die lässt sich nicht in zwei, drei, vier Generationen überwinden. Das vergisst man immer, wenn man über China nachdenkt, auch ganz modern und politisch und so weiter und sagt, ja, das ist ja jetzt ein System, das so ganz unserem widerspricht. Ja, aber warum denn? Weil die Last der Geschichte, die Prägung, das meine persönliche Ansicht, so groß ist. Und auch der Daoismus sich mit der Infragestellung da niemals durchsetzen konnte. Das ist niemals, also Konfuzianismus hat da ganz andere Möglichkeit gehabt. Ja, der ist ja sozusagen in Anführungszeichen, die Staatslehre, ich sage ungern Staatsreligion geworden und hat sich ganz anders durchsetzen können. Aber das Wertesystem des Daoismus ist ja auch nicht ausformuliert. Ja, das ist nicht so operationalisiert, da steht nicht eingreifen, aber es ist einerseits gut, weil das auch für jeden zu interpretieren ist, man das wirklich für sich anwenden kann und auslegen kann. Andererseits nachteilig, weil es sich in der Gesellschaft ja so auch gar nicht hat durchsetzen können. Ja. Das ist, was ich Ihnen vorgelesen habe, der Spruch 18 ist ja die Absage an ein kollektiv befürwortetes Wertesystem.
Stimmt, dieses Nicht-Eingreifen kann einerseits ja fast eine Ausrede dafür sein, dass man nicht politisch handelt oder gerade kann auch politisches Handeln dann oder moralisches Handeln auch wieder rechtfertigen eigentlich, weil das genau nicht so klar natürlich im Tao Te Ching oder auch so viele verschiedene Arten auch vielleicht definiert ist. Was würden Sie denn sagen? Oder das würde mich noch interessieren, auch wenn man das vielleicht nur grob umreißen kann. Wie geht's denn dann so weiter mit dem Daoismus? Also das ist ja jetzt der grundsätzliche Text, der bis heute noch wichtig ist, aber da wird wahrscheinlich dann ja weitergemacht und es geraten neue Interpretationen und Ausformulierungen dieser Gedanken hinzu.
Ja, also 200 nach Christus entsteht dann ja die religiöse Form, weil 220 nach Christus die große, mächtige Han-Dynastie, die man mit dem Imperium Romanum vergleichen kann, in sich implodiert, in sich zusammenfällt und zu Ende geht. Und dann entsteht eine Zeit der Teilung. Das Land fällt wieder auseinander in verschiedene einzelne Staaten. Und ja, es entsteht so ein Dezisionismus, kann man sagen. Und da treten dann Daoisten auf und beherrschen also nehmen wirklich auch politisch führende Positionen ein. Und da bildet sich so eine erste, ja, Gemeinde, wenn man so will, mit Vorschriften und mit ausformulierter Moral und so weiter. Und im Fortlauf dann von dieser Zeit an, also dass das daoistische Denken dann auch gesellschaftliche Macht bekam für kurze Zeit, entwickelt sich die Religion und die nimmt dann sehr viele Dinge auf aus dem, was man so Volksreligion nennt. Dann gibt es den Ahnenkult, der aus dem Neolithikum heraus entsteht und noch früher. Und man nimmt vor allem auch Einflüsse des Schamanismus auf und Exorzismus und solche Dinge. Und dann wird das eine, ja, dann schon, es gibt ein Pantheon, ja, es gibt also Gottheiten, Göttinnen und eine Hierarchie innerhalb dieses Pantheons und eine kirchliche Struktur. Mit dem taoistischen Papst sozusagen, also mit leitenden Persönlichkeiten und Tempeln und so weiter. Ja, und das Ganze ist natürlich dann wieder auf Axiomen beruhend, wie jede Religion. Das heißt, man glaubt an Yuan Da Di, an den Jade-Kaiser und dann es gibt viele Elemente der Magie, die aufgenommen wird. Es gibt magische Praktiken innerhalb dieser Exorzismen. Und das alles ist sehr volksnah, wenig abstrakt, wenig ja, intellektuell, sehr farbig und sehr theatralisch auch, wie ja, viele religiöse Formen in den Ritualen dann. Farbe, Kleidung, Licht, Feuer und all diese Dinge spielen ja dann eine große Rolle. Das hat ja alles etwas Theatralisches und die Menschen Beeindruckendes. Das ist auch im Katholizismus und vielleicht etwas abgemildert auch im Protestantismus der Fall. Die Rituale sind eindrucksvoll. Man muss sich nur die Kirchenbauten des Mittelalters anschauen, wenn sie da eine gotische Kirche treten. Das ist ja schon eine beeindruckende Architektur. Allein die Architektur, das Bauwerk ist schon beeindruckend. Und nicht anders verhält es sich dann in China mit der Religion des Daoismus, die bis heute lebt. Aber wie gesagt, es gibt nichts von diesen magischen Dingen, von Magie. Mystik, ja, im Tao Te Ching, im Anfang, aber nicht diese Dinge, dass man Dämonen austreibt, weil Dämonen im Körper Krankheiten verursachen zum Beispiel. Und das ist bis heute lebendig. Also es ist so ein, wie soll ich das nennen? Das ist ja durchaus vergleichbar mit unseren christlichen Erfahrungen, nicht mit den Texten. Also das Was hat der katholische Exorzismus, der bis heute gelehrt wird, mit der Bergpredigt zu tun? Verstehen Sie, was ich meine? Die Texte, wenn Sie die Bergpredigt lesen, die Absage an Gewalt, ja, die Infragestellung von Gewalt als Mittel, als Durchsetzungsmittel, ja, das ist ein über 2000 Jahre alter Text, die ist doch großartig. Aber was geschieht wirklich? Wie verhalten sich Kirchen gegenüber der Gewalt und so? Und wird das wirklich ernst genommen? Wird es wirklich umgesetzt? Und so verhält es sich in China damit auch. Also es bleibt jetzt, ja, die Konfuzianer verachten das, ja. Also die Konfuzianer sind ganz gegenwärtig, ganz rational. Es gibt da keine Dämonen und so. Aber Konfuzius ist da so ein bisschen vorsichtig und sagt, ja, also wenn das Volk jetzt da irgendwie diese Rituale vollzieht und zu den Geistern betet, ja, dann halte ich mich da fern und ich sage nichts darüber, aber lass die mal in Ruhe, so zu ihnen. So eine liberale Haltung, so ein Gewähren lassen, laissez-faire, ja. Und das ist natürlich auch sehr menschlich. Und das später dann versuchen die Daoisten Einfluss auf Politik zu bekommen, Kaiser zu beeinflussen, und die Konfuzianer wettern gegen sie und versuchen das zu verhindern, dass sie Einfluss auf den Hof bekommen, auf den Kaiser gar. Das ist ihnen allerdings nicht immer gelungen. Also es gab Kaiser, die daoistisch geprägt waren und den Daoismus auch sehr gefördert haben und dann durchaus auch Einflüsterungen von Anfang an. Also Qin Shi Huangdi zum Beispiel war auf der Suche nach dem Elixier des langen Lebens. Ja, weil so ein großmächtiger Kaiser mit einem starken Ego, der hat nicht akzeptieren wollen, dass seine Lebenszeit beschränkt ist. Und das sind dann solche Vorstufen, die dann in der Religion weitergeführt wurden. Man hat versucht, es gibt ja die daoistisch geprägte Alchemie, man hat wirklich versucht, also in einem Weg, also Essenzen zu finden, herzustellen, ihn wirklich herzustellen, chemisch und protochemisch herzustellen, mit denen man das Leben verewigen kann, wenn man sie einnimmt. Das Peinliche ist, dass man mit Zinnober gearbeitet hat und da ganz viele Menschen ganz schnell also ihr Leben beendet haben, weil sie das hochgiftige Mineral da eingenommen haben. Also auch Kaiser. Es ist ein faszinierendes Gebiet. Es ist farbig. Es gibt ja auch eine umfassende Literatur zur Religion des Daoismus. Aber man unterscheidet zwischen kontemplativen Daoismus oder philosophischem Daoismus. Das ist Zhuangzi und Laozi und einige andere Texte, Guanzi und verschiedene andere. Und dann dem religiösen Daoismus oder Volksdaoismus. Und da ist doch ein großer Unterschied, eine große Spaltung da.
Ja, interessant, dass wir das quasi heute noch haben, also dass man heute noch diese widerstreitenden Meinungen aus dem Konfuzianismus, dem Daoismus und so sehen kann. Was ich ja im Daoismus, und dann können wir auch mal zum Ende kommen, irgendwie so interessant finde, ist, dass es ja diese Naturverbundenheit irgendwie gibt, also dieses Prinzip der Natur, des Wassers, dass das irgendwie so im Mittelpunkt steht, aber es ist ja gleichzeitig, und das haben Sie auch schon angesprochen, mit diesem, man muss eigentlich nicht rausgehen, man kann das in seinem eigenen Zimmer erdenken, ja doch eine abstrakte Idee ist, also dass man mit dem Nichthandeln dem, sagen wir, Weg der Welt entspricht. Denn eigentlich könnte man ja genauso sagen, na, der Mensch ist auch nur ein Tier und sich zu versuchen, über andere hinwegzusetzen oder sich das zu nehmen, was man selber zum Überleben braucht oder sowas, ist ja auch etwas Natürliches vielleicht. Vielleicht dann ne, die Kernfusion dann nicht oder das ganze Öl aus dem Boden zu nehmen und die Klimakrise anzutreiben. Aber das finde ich, glaube ich, so spannend, dass es einerseits klar wirkt, ne, der Weg der Natur und der Weg der Welt. Und da soll man im Einklang mit handeln und gleichzeitig wirkt es natürlich wie gar nicht praktikabel, so richtig eigentlich. Und das ist dann wahrscheinlich das, wo es sich dann bei daoistischen Reflexionen auch immer drum drehen muss. Inwieweit ist das eigentlich möglich, wahrscheinlich, ne?
Genau, das ist die Frage und das ist das, was ich schon sagte. Es kommt auf die Limitierung, auf den Limes, auf die Grenzziehung an. Das ist doch unsere Diskussion eigentlich, wenn Sie es jetzt daoistisch interpretieren wollen, oder ist vielleicht nur ein Weg, aber man kann das auch ganz anders interpretieren. Aber im Grunde diskutiert unsere Gesellschaft jetzt hier heute über Grenzen. Wenn Sie sagen, 2035 soll die Zulassung von Verbrennungsmotoren beendet werden, dann also die sogenannte Verbot des Verbrennungsmotors, 76 Millionen PKWs in Deutschland, was die an CO2 produzieren, kann man ja vielleicht ausrechnen lassen oder ist schon ausgerechnet worden. Also das geht um Limitation, um Begrenzung. Das ist unsere Diskussion. Und das kann ja nur auf eine demokratische Weise stattfinden, im modern gesagt. Das kann man nicht dekretieren, das ist sowieso klar. Das tut auch niemand. Niemand tut das, sondern das muss eben, wie soll ich sagen, durch eine gemeinschaftliche Entscheidung, also demokratische Entscheidung, bestimmt werden, wo die Grenzen sind. Und das findet ja auch statt. Ist ja nicht so, dass jetzt Klimapolitik oder überhaupt Politik bei uns dekretiert würde. Ja, das behaupten bestimmte Richtungen, aber das ist Unsinn. Das ist ja ein demokratischer Diskurs und daraus gehen dann Entscheidungen hervor. Aber darum geht es. Und wenn, also die extreme Form ist dann unausgesprochen gewählt, die Figur des Einsiedlers. Ja, also das ist so ein Ideal. Die leben dann in den in den Wäldern und es gibt da so einen Topos in der chinesischen Literatur. Man möchte die aufsuchen, um mit ihnen zu sprechen, aber man findet sie gar nicht. Man hört sie aber. Also man hört irgendwie Gesang oder Flötenspiel. Die können auch gut Flöte spielen. Und dann hört man nur die Flöte, aber man trifft den Einsiedler nie. Also das ist so diese Metapher für diese vielleicht extreme und ja ganz individualistische Grenzziehung. Für mich ist das klar, dass man diese Frage des Limes, der Grenzziehung ableiten kann, wenn man denn jetzt diesen Text ernst nimmt und für sich irgendwie anwenden will.
Spannend. Was würden Sie sagen, wenn man sich jetzt dafür interessiert, wahrscheinlich erstmal einfach diesen Text lesen, oder?
Ja. Also, es ist ja einer der am meisten übersetzten Texte und ja, man sollte verschiedene Übersetzungen vielleicht auch sich anschauen. Herr Renzimmer, also der Philipp Renzimmer in Hamburg, ehemals Germanistikprofessor, hat auch eine Übersetzung vorgelegt, also so eine Kompilation aus verschiedenen Übersetzungen. Also es gibt Dinge, die einfach sehr zugänglich sind oder so wie ich das versucht habe, die eher so philologisch orientiert sind und sehr wörtlich sind. Also ja, lesen. Ja, also vielleicht nicht unbedingt nur eine Übersetzung, sondern
Ja.
mehrere. Und ja, lesen und die Türe und die Fenster schließen und nachdenken.
Genau, das würde ich auch empfehlen. Der Text ist auch nicht so lang, das haben wir noch nicht gesagt, aber genau, da kommt man auch, also natürlich kann man da lange drüber sinnieren und in die Tiefe gehen und sich die verschiedenen Übersetzungen anschauen, aber wenn man einen ersten Eindruck haben möchte, dann kommt man da auch recht schnell durch. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch Ihnen für dieses Gespräch zu danken und Ihre ganzen Einsichten zu Laozi und dem Tao Te Ching. Vielen Dank.
Nicht zu danken, gerne.
Und ja, wir anderen hören uns ja in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.